Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Herzlich willkommen bei einem Podcast von Neustiften. Und ich bin heute gemeinsam mit Jörg Schumacher.
Hallo.
Hallo Jörg. Im Napoleonsaal in Wien, im Europazentrum, auf dem österreichischen Fundraising-Kongress.
Von dem wir live berichten oder beziehungsweise live den Podcast aufzeichnen.
Man hört es so ein bisschen vielleicht an der Raumakustik, ein sehr hoher, ein sehr alter Raum. Ganz im Gegenteil zu unserer Gesprächspartnerin. Tatsächlich freue ich mich sehr, dass wir Hilda Liswani heute bei uns im Podcast haben. Hallo Hilda.
Hallo, hallo Andreas.
Genau. Hilda Liswani ist die Gründerin und CEO von WeBloom und hat heute hier die Keynote gehalten auf dem österreichischen Fundraising-Kongress. Und bevor Hilda aber was zur Keynote sagt und wir darüber sprechen, wird sie uns, Hilda, ein bisschen was erzählen, wie du dazu gekommen bist. Wir machen das auf Englisch. Das heißt, ich werde versuchen, ein bisschen zu übersetzen. Hilda, we do this in English. You understand German, of course, but as you are speaking English only, then I will going to translate it a little bit.
Great. Okay. Thank you so much. Well, it's great to be on the podcast. Thank you for having me. thanks for the introduction. So I'm, as you said, Hilda Liswani, founder and CEO of WeBloom. At WeBloom, we help tech companies such as Google, Logitech, SAP, and many more amplify their sustainability and inclusion ambitions.
Okay, also das muss man kurz vielleicht nochmal sagen. Was passiert bei WeBloom? Bei WeBloom geht es darum, bekannten Tech-Firmen wie Google und noch ein paar anderen dabei zu helfen, das Thema Inklusion, das Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben und im Grunde auch mit kreativen Ideen zu implementieren. Is that right, Hilda?
Genau, perfekt.
Yeah? Okay.
Vielen Dank.
So, I translated it well. So this is really remarkable, but it's a totally different thing than consulting, for example, or talking to NGOs, isn't it?
Yeah. So this is why I found this opportunity of doing the keynote today very interesting, because I think in my work with the corporate players, there are a lot of different levers that I found that could be really useful for philanthropy.
Sie sagt, das ist genau das Spannende, warum sie quasi hier eingeladen wurde, weil sie glaubt, dass in diesen verschiedenen Abschnitten, in denen sie quasi mit den Unternehmen arbeitet, auch ganz wichtige Erkenntnisse für die Philanthropie dabei sind. Which kind? Welche Art von Ergebnissen meinst du?
So for my keynote, which I also explained, I think what's important to first mention is that at the moment there's a lot of resources and capital going into philanthropy and nonprofit organizations. In particular, in Europe, there's about 6 billion euros going annually into about 2.8 million organizations, nonprofit organizations.
Okay, just let me translate it, because then I mix up the numbers and everybody will get angry. Also Andreas, und das kannst du bestimmt bestätigen, Hilda sagt, es gibt riesige Ressourcen im Spendermarkt, im philanthropischen Markt. Sie spricht aktuell von 6 Milliarden Euro, die an 2,1 Millionen Organisationen verteilt werden. Kannst du das bestätigen, beziehungsweise das sind die Zahlen, die du auch kennst, oder?
Ja, und erstaunlich, und das ist ja auch, glaube ich, die Erkenntnis, die Hilda auch von der Sicht vielleicht von außen auf dem Markt hat, dass da wahnsinnig größere Potenziale noch da sind, als tatsächlich gehoben werden. Und das ist ja spannend, nämlich die Frage, wie können solche Tech-Unternehmen, die ja hohe Umsätze, hohe Profits haben, wie kann man die motivieren, sich philanthropisch zu engagieren?
So, Andreas thinks differently. He wants to motivate the tech companies to give the money to the NGOs. Was that what you had in mind? Was das, worüber du, was du im Kopf hattest?
Actually, that's already happening. So,
okay. Also das passiert bereits.
Genau. So the tech companies that I mentioned already have huge commitments that they deploy to these big issues. Okay. And in philanthropy, the reason why I mentioned these huge amount of resources is because at the other end of these huge resources, the results aren't being met. So we still have a huge pool of unmet needs, even though the resources are going up.
Genau, das ist die Kernfrage, sagt Hilda, weil im Grunde trotz dieser riesigen Ressourcen die Probleme auf der anderen Seite eben nicht wirklich gelöst werden.
Genau.
Now we're coming to the clue. Why is that so? Warum ist das
exactly.
so?
Exactly. And my hypothesis, so I'm not an expert, but from my observation and from some of the studies, I believe the gap is in the way philanthropy is tackling some of these big challenges.
Okay, also das muss ich kurz sagen. Sie sagt, sie sei kein Experte. Zum Glück haben wir ja einen hier. Komme ich gleich noch zu. Aber sie sagt, sie glaubt, ihre Hypothese ist, der Grund, warum das so ist, ist, dass die Philanthropie diese großen Themen nicht richtig angeht. Und das finde ich jetzt eine interessante These. Andreas, siehst du das auch so?
Naja, ich glaube, dass ja Expertinnen und Experten sich durch ihre Thesen auszeichnen. Und da ist Hilda durchaus ja eine Expertin. Deshalb glaube ich tatsächlich, du hast vollkommen recht. Ich habe auch den Eindruck, dass viele der Unternehmerfamilien, das ist ja eher so mein Bereich, eine ähnliche Fragestellung haben, nämlich die Frage, wie können wir denn eigentlich verstehen, was diese Organisationen tun? Mhm. Und wie kriegen wir denn überhaupt ein Gefühl dafür, wohin wir unser Geld auch sinnvollerweise geben können, wo der Impact am größten ist, wo die Veränderung am positivsten ist.
Aber ist das dann nicht, wenn ich das mal kurz ganz naiv fragen darf, ist das dann nicht einfach nur eine Frage der Kommunikation? Denn die einen haben das Geld, die anderen die Probleme. Mhm. Hilda, wieso kommt das nicht in Gang?
Ha. So,
okay, ich übersetze ha.
Thanks for the translation.
No problem. At your service.
Yeah, I think there is a critical gap in the way we are deploying the resources. And as I mentioned in my keynote, I think there are three key levers that the philanthropic industry can leverage to fill this gap. And these three levers are creativity, innovation, and resilience.
Okay, müssen wir noch mal eben anhalten, sonst reicht meine Vokabeln reichen aus.
Ja, du kannst dir das einfach nicht merken.
So ist es. Sie sagt, es gibt eine kritische Lücke einfach in der Philanthropie, wenn es darum geht, diese Ressourcen zu verteilen. Und sie sagt, das sind im Grunde drei Sachen. Das eine ist Kreativität, das andere ist Innovation. Und jetzt muss ich wirklich fragen, what was the third one?
Resilience.
Resilienz. And that is very interesting, because what do you mean by resilience? Starting with the last one.
So yeah, resilience is an interesting word. So resilience is basically the ability to withstand risks for the long term. But that means being an organization that's strong, that can also react to new trends and contexts. So sometimes being resilient means being flexible enough for when the economy changes, some new trends, some new challenges come, you can then also adapt.
Okay,
so, yeah.
Das ist total spannend, deswegen lass mich das kurz übersetzen. Also sie sagt, Resilienz ist natürlich so, wie wir das oder wie ich das auch verstehe, dass man sagt, die Fähigkeit eigentlich mit Problemen umzugehen, dem auch zu widerstehen, und auf der anderen Seite aber auch, und so definiert sie das, eine gewisse Flexibilität mit Herausforderungen eben so umzugehen, dass man sagt, okay, da kommt was und ich passe mich an und ich bin in der Lage, das aufzunehmen, damit umzugehen und so weiter. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die sie aktuell vermisst in der Philanthropie. Mm-hmm. Is that right?
Yeah.
So far. Okay. Okay. And why creativity and innovation? Warum also dann noch Kreativität und Innovation?
So creativity, you know, something that I also mentioned in my talk, something that most people don't know is that all Nobel Peace Prize winners have one thing in common, which is they all have a creative hobby. And studies show that creativity actually fuels new ideas and fields like science and engineering.
Okay, also sie sagt, genau, Kreativität, also es ist bewiesen durch verschiedene Studien, dass Kreativität, Forschung, Forschung und generell Ergebnisse beflügelt und quasi vorantreibt. Und sie hat ein ganz interessantes Detail gefunden und angemerkt. Sie sagt nämlich, alle Nobelpreisträger, Trägerinnen eint eine Fähigkeit, nämlich sie haben ein kreatives Hobby.
Genau. And in philanthropy, the way creativity can be manifested is around, you know, having the bravery and courage to take risks, to think new, to implement new models in the way that we do things. And two interesting ways we can
Just let me translate the first part, because as Andreas mentioned, I always forget the first part when we're in the second. Also ich übersetze kurz den ersten Part. Sie sagt genau, Kreativität in der Philanthropie bedeutet für sie im Grunde Mut. Also Mut, Dinge auszuprobieren auch, neue Modelle einzuführen und eben zu gucken, was kommt dabei raus. Und dabei sind zwei Punkte ganz entscheidend.
Yeah. Oh, and these two ways that have been proven from my experience, but also research. Firstly, to create creative teams is to create a culture of taking risks. Mhm. And being open to failure.
So, also yeah. Das erste ist, und zwar innerhalb der Teams, die sich um diese Themen kümmern, ist eine Risikobereitschaft oder eine Risikokultur zu etablieren im Grunde, die einem erlaubt, auch diese Risiken auch innerhalb von einer größeren Organisation, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Risiken einzugehen. Mhm. Und das zweite ist?
And the second is to allow for diversity in your teams. And here again, diversity, I don't mean exclusively racial or gender, but diversity of thought, diversity of perspectives, having different backgrounds at the table to bring new ideas.
Okay, das ist sehr spannend, weil sie sagt, was man im Grunde hier braucht, ist eine gewisse Diversität. Und sie meint damit jetzt nicht verschiedene Hautfarben, verschiedene Sprachen, verschiedene Geschlechter, sondern sie sagt einfach die Bereitschaft, andere Meinungen zuzulassen und auch mal anders zu denken und darüber eben zu diskutieren.
Okay.
Yeah. But these are things, das sind alles Dinge, die du quasi bei der Beratung von den Tech-Firmen festgestellt hast, die es also nicht gibt. Habe ich das richtig verstanden?
Auf Englisch?
Okay. These all are skills or lack of skills that you just experienced with the big tech companies you were working with. Even if we're talking about Google or something.
No, these
like
are
this?
Things that I saw that were there.
Ah, okay.
Yes,
and that you are missing.
I believe that the philanthropy industry and why this is so important to me is because in philanthropy we are really dealing with huge generational societal challenges. So it is really incumbent on philanthropy to take a more bolder approach to these challenges by trying to leverage creativity, innovation and resilience.
Also das ist was sie bei den großen Tech-Firmen gesehen hat, was man sich abgucken kann für die Philanthropie, weil sie sagt, Philanthropie ist generationsübergreifend oder mit generationsübergreifenden Problemen unterwegs und muss die lösen und da sieht sie einfach die Probleme. Andreas, du bist nun auf der, ich sehe dich immer nur nicken.
Ja, also ich glaube, dass die Analyse von Hilda sehr auf dem Punkt ist. Und ich habe gerade mal so ein bisschen überlegt, was denn die Themen Kreativität, Innovation und Resilienz mit Unternehmern identisch haben, weil die sind genauso. Mhm. Und ich behaupte fast, ohne dass ich da eine Studie habe, weil in meiner eigenen Wahrnehmung viele der erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmer haben auch Hobbys, also spielen Klavier, malen, haben andere Themen, ähnlich wie die Nobelpreisträger. Ich glaube, diese Auffälligkeit, dass Erfolg im Unternehmen, in der Forschung und gleichzeitig aber auch ein kreatives Hobby zu haben, um verschiedene Gehirnteile miteinander zu verknüpfen, ich glaube, das ist etwas, was wir auch manchmal in der Philanthropie in den Organisationen vermissen.
Mhm. Hilda, du hast in deiner, ich will nicht immer sagen, in der Keynote, aber du hast in der Keynote gesagt, hast einen Begriff verwendet, der da hieß Moonshot Thinking, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Du nickst. Can you explain what does that mean?
Sure, Moonshot is a very popular word in the tech world. And basically what it means is to be as ambitious as possible. Imagine there were no challenges, no limits to what you could achieve.
Okay.
What is that moonshot goal?
Okay.
Where you really think out of the box.
Okay, also sie sagt, ich muss das kurz erklären, Moonshot auf Deutsch heißt Mondschuss irgendwie und sie sagt, das ist ein Begriff aus der Tech-Welt und der hat eigentlich damit zu tun, was würdest du tun, wenn es keine Limits geben würde, niemanden, der dich quasi aufhält, niemanden, der dich behindert, was wäre das Ziel, das du erreichen wolltest, wenn dein Ehrgeiz quasi überbordend ist und das zulässt? Okay. And you said in your keynote, we need more moonshot thinking. Mm-hmm. Also im Grunde müssen mehr Menschen so denken. Mm-hmm. Die Frage ist natürlich, Andreas?
Genau, die Frage ist, Hilda, warum denken NGOs nicht so? Hast du da eine These?
Ja. Mm-hmm. Yeah. There I also have an hypothesis, and so I also used to work in NGOs and philanthropy. When I graduated, I worked for the Red Cross, I worked for the European Union grant making, so I have some understanding of philanthropy. And I believe that as organizations are resourcefully dependent, right, on a specific bucket of funding, of grants, they are more naturally and understandably risk-averse.
Okay, das ist spannend. Sie sagt, sie hat auch für philanthropische Organisationen gearbeitet, wie das Rote Kreuz, die EU, wie auch immer. Und sagt, sie hat die Erfahrung gemacht, dass natürlich bei Organisationen, die abhängig sind von einem bestimmten Budget und da auch im Grunde ihre gesamte Planung drauf stützen, dass die in der Regel mehr risikoavers sind. Also das heißt, die vermeiden in der Regel die Risiken, anstatt sie einzugehen.
Mhm. Ja. Okay. Aber nicht auf der Projektseite. Da sind genau die Organisationen, gehen ja quasi, da ist der Himmel ja noch nicht mal die Grenze, um zu helfen. Aber erstaunlicherweise, wenn es um die Mittelbeschaffung geht, also um das Funding, die Philanthropie, scheinen sie offensichtlich diese Kreativität, Innovationsfreude und Risikobereitschaft nicht zu haben.
Yeah, so what Andreas is saying is that you're absolutely right on the funding side, mm-hmm. but on the other side, talking about project, the sky's the limit, because everybody is keen on putting on new projects. So he said that's a kind of gap. How does that come? What do you think?
Okay, well, I don't have that same observation, actually. I think when it comes to projects, those projects are always mirroring the expectation of the funders, and projects are created to fill a funding.
Das ist ganz spannend. Sie sagt, sie hat also nicht ganz dieselbe Beobachtung gemacht wie Andreas, sondern sie sagt, dass die Projekte natürlich immer mit den Spendern zusammenhängen und in der Regel auch die Erwartungen der Spender treffen. Und insofern sind es zwar mutige Unternehmen, die aber in Wahrheit einem bestimmten Muster folgen.
For example, if you have a call for grants, you're going to respond to that call for applications for grants. For financing, mm-hmm. with the requirements of that. Mm-hmm. You're not going to have a moonshot. You're going to tick the boxes of what that specific grant is looking for.
Okay, also sie sagt, ne, wenn man zum Beispiel die Erwartung von jemandem, der etwas gibt, erfüllen will, dann ist das im Grunde kein Moonshot-Thinking, sondern das ist eigentlich ein Abhaken von einer Checklist. On the other hand, auf der anderen Seite, I just would say that many of the projects are looking from the outside, very brave, for example, World Wildlife Fund, Greenpeace, whatever, the risking their lives, thinking out of the box, even with campaigning. Yeah. Also sie denken auch out of the box mit Kampagnen, WWF, Greenpeace, mm-hmm. als Beispiel, riskieren ihr Leben. Doesn't that count? Zählt das nicht?
Yeah, that counts, but I think that is the tip of the iceberg.
Okay.
And most organizations live here, while those organizations that you mentioned are very privileged to have a bunch of support, a bunch of funds, not just from funders, but also from individual supporters. So they're in a very unique position where they can have that moonshot thinking.
Okay.
But they're the exception to the rule. And here, underneath the surface, is most of the nonprofits that are vying for the same funding.
Also sie sagt, die Organisationen, die ich genannt habe, die sind quasi die Spitze des Eisbergs, aber die Masse der Organisationen bewegt sich eben darunter, die eben nicht so flexibel ist. Das ist, wenn man eben ein gutes Budget hat, ein gutes Funding, wenn man sich das erlauben kann und auch als Organisation auf eine bestimmte Art und Weise aufgestellt ist. Auf der anderen Seite, Andreas, haben wir ja auch damit, ich habe die jetzt nur als Beispiel genannt, aber zwei Tanker, zwei große Organisationen.
Trotzdem, lass mich nochmal auf diesen Gedanken zurückkommen. Offensichtlich ist die NGO-Welt von der Mangelwirtschaft geprägt, während ja die Tech-Welt ja überschüttet wird mit Geld, weil sie in der Lage sind zu pitchen, weil sie in der Lage sind, in ihrer Kreativität, in ihrer Innovationsfreude wirklich über den Mond hinaus zu denken. Und deshalb sammeln sie viel Geld und müssen überhaupt gar nicht sich einschränken. Ist das einer der Punkte, wenn man aus der Mangelwirtschaft kommt, dann bleibt man im Mangel, und wenn man aus dem Wohlstand kommt, dann kann man auch in den Wohlstand investieren?
What Andreas is saying that there's a big difference between the big tech companies and the NGOs. The NGOs are dealing with a kind of lack of money, mm-hmm. and the big tech companies, of course, have mm-hmm. those mighty resources. And he's just asking, that's his theory, if you come from the point of lacking money, is that maybe the reason why you're not thinking big enough, mm-hmm. because you don't dare, also du mm-hmm. traust dich nicht. Yeah. And is that maybe the asset, also ist das vielleicht der Vorteil der Big Tech Companies, die einfach sagen, we have so much money, mm-hmm. We just spend it that way, it doesn't matter if there's a kind of failure.
Genau.
So
yeah.
to have this kind of risk culture, is that maybe yeah. the reason for
yeah,
it?
Yeah, du hast recht, Andreas. I agree okay. with what he's saying. And if you're always in survival mode, like
yes.
many NGOs, yeah. it's really hard to have this big thinking.
And it's kind of luxury, maybe.
Exactly.
But
if you are a big tech company, you yeah. have all the resources, you have a huge innovation budget where you literally just try and fail.
But you are also obliged to your funders, to your whatever.
Shareholders, yeah,
yes.
Investors.
So you are also bound in a kind of way. Also du bist ja auch gebunden als mm-hmm. Big Tech Company. Du hast die Shareholder, du hast eventuell mm-hmm. Venture Capitalist mm-hmm. Geber.
Mm-hmm, genau.
Okay, aber trotzdem nicht auf dieselbe Art, wie das eine NGO
genau.
beispielsweise.
Ja, und da ist ja die spannende Frage, wie ist Hilda aus dieser Bubble in die Bubble des österreichischen Kongresses geraten.
How did you go from this bubble talking about big tech companies to the bubble of the Austrian Fundraising Congress?
So. Yeah, I mean, they came to me and I also felt a bit like an outsider here.
Okay.
Even though I started in philanthropy, I definitely work more with corporates. But when I looked at the request and I really thought about it, I also care about these unmet needs that I mentioned, social justice, climate mitigation, digital inclusion, health inequities, and I felt I had the responsibility to bring these skills that I have experienced to the philanthropic world.
Okay, also Hilda sagt, es ist in der Tat sehr ungewöhnlich, aber sie hat die Anfrage bekommen vom Fundraising-Kongress, und als sie das gelesen hat, hatte sie das Gefühl, das sind alles Dinge, die sie auch was angehen, wo sie auch helfen möchte, die zu lösen, ob das nun der Klimaschutz ist oder soziale Integration oder digitale Inklusion, medizinische Versorgung, und hat sich gesagt, das ist schon wichtig, dass sie ihre Sicht der Dinge hier mal schildert, und ich glaube, das können wir nur bestätigen.
Absolut,
oder?
Ja, sehr inspirierend. Wie bist du zu diesem Thema überhaupt gekommen? Wie, und was war deine Motivation, WeBloom zu gründen?
Ja, so I started WeBloom in 2019. And before that, I was working in tech at EPFL, which they call the MIT of Switzerland. And I was helping technology labs adapt their tech for sustainability challenges.
Okay, also sie hat vor 6 Jahren quasi angefangen und hat bei EPFL gearbeitet, dem MIT in der Schweiz, die quasi großen Tech-Firmen dabei geholfen haben, eben was zum Thema Nachhaltigkeit zu entwickeln.
Mm-hmm. Genau. After working here with technologies, right, at the very early stage, I also saw that there's so much potential also with big tech companies to further integrate sustainability and inclusion. And that's where I got the interest and started growing my network in that field. And now, 7 years, six, 7 years later, I work with these organizations in helping them amplify their messages so that sustainability also with these sorts of consumers can have become more on the radar, right? Okay. So if you're using Google, you should also know the sustainable consequences of doing that. When you're ordering or booking a flight on Google Flights, there are sustainability ramifications, emissions, all of this stuff. So that's why I was very interested.
Während sie mit den Firmen gearbeitet hat, hat sie gemerkt, dass da ein riesiges Potenzial für Nachhaltigkeit ist, dass auch die Firmen selber da sehr interessiert dran ist. Und das hat dazu geführt, dass ihre Neugier gewachsen ist, was man alles machen kann. Und sie sagt, am Ende ist es ja so, wer heute auf Google Flights einen Flug bucht oder auf Google was sucht, der wird schon informiert, wie das ist mit der Nachhaltigkeit und was man da verbraucht und so weiter und so fort. Das ist sehr viel transparenter geworden, als das noch vor 6, 7 Jahren war. Und sie glaubt, das ist der richtige Weg, das im Grunde in die Welt zu tragen.
Mm-hmm. Yeah. Okay. And we all use technology. It's something that's ubiquitous. We can't go away from it. And I know in philanthropy, tech is sometimes the bad guy. But as long as it's here, we need to understand how to make it work for sustainability.
Genau, und dann sagt sie noch einen sehr, sehr wichtigen Satz. Sie sagt, natürlich sind Technologien, neue Technologien, Dinge, mit denen wir leben müssen. Nicht immer sind die großen Tech-Firmen auf der guten Seite. Für viele sind sie auch the bad guy. Aber am Ende des Tages geht es ja darum, diese Technologien zu nutzen, um die Welt ein Stück nachhaltiger und ein Stück besser zu machen. Hilda, vielen Dank, dass du hier warst. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort.
Vielen Dank, das war sehr toll.
I hope Dankeschön. It did work with German English.
Nächstes Mal alles auf Deutsch.
Okay, so we take this as a promise. Wir nehmen das als Versprechen. Und schön, dass du bei uns warst.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.